Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seitenweise Glück. Ich bin Hella und mit Dörte,
Hallihallo,
spreche ich heute über Übersetzungen.
Ja, und zwar Übersetzungen von Büchern, die in ihren Ursprungssprachen richtige Bestseller waren und von denen man sagen könnte, dass sie vom Buchmarkt zumindest sehnsüchtig erwartet wurden hier in Deutschland.
Es sind Bücher einmal in niederländischer Sprache und einmal in englischer Sprache, aber die Autorinnen sind beide niederländische Autorinnen tatsächlich, wobei die eine ist in Tel Aviv geboren und dann in Niederlande aufgewachsen, aber da kommen wir gleich zu. Über welche Bücher sprechen wir denn, liebe Dörte?
Wir besprechen zum einen von der niederländischen Autorin Sascha Bronwasser, Was du nie sehen wirst, erschienen im Arche Verlag, ganz frisch im März 2025, wurde aus dem Niederländischen übersetzt von Lisa Menzing.
Und das zweite Buch ist In ihrem Haus von Jael van der Woden. Das ist bei Gutkind erschienen im Januar und wurde übersetzt von
Stefanie Ochel aus dem Englischen.
Genau. Da kommen wir gleich nochmal zu, diese Besonderheit. Bevor es losgeht, hier schon mal der Hinweis. Im Laufe dieser Folge nennen wir auch dieses Mal wieder ein Codewort. Falls ihr Lust habt, diese beiden Bücher zu gewinnen und sie dann zu lesen, lauscht uns. Das Codewort fällt im Laufe der Folge und dann schickt ihr uns eine E-Mail an buchclub@bildderfrau.de.
Genau. Alle Teilnahmebedingungen zu dieser Verlosung findet ihr in den Shownotes und teilnehmen könnt ihr bis Samstag, 29. März, jetzt schon mal viel Erfolg, dass ein Bücherpaket bestehend aus diesen beiden schönen Romanen dann vielleicht auch bei euch eintrudelt.
Du hast es schon bewertet jetzt, schöne Romane.
Entschuldigung.
dann sag doch mal ganz kurz vorab, wie haben denn die beiden dir gefallen?
Richtig gut. Also das waren, muss ich ganz ehrlich sagen, zwei Romane, die haben mein Herz aufgehen lassen. Ich bin in ihn versunken, habe mich mitreißen lassen. Ich finde, beide Romane brillieren mit wunderschöner Sprache, ganz tollen Figuren. Und ich finde, gerade im Hinblick auf Übersetzungen habe ich hier auch ein paar ganz spannende Parallelen gefunden, weil es sind nicht nur übersetzte Romane, sondern auch Romane, in denen das Thema Übersetzung inhaltlich auch immer, finde ich, eine Rolle spielt. Deswegen war das für mich ganz rund und ich bin ganz beseelt. Keine leichte Kost, beide Bücher, inhaltlich und sprachlich, möchte ich vorher schon mal sagen. Aber ich fand sie toll. Und du, Hella?
Mir ging es auch so. Sehr komplexe Geschichten tatsächlich. Auch Geschichten, wo ich immer mal vor- und zurückblättern musste. Ganz anders als die letzten Bücher, die wir besprochen haben. In der letzten Folge ging es ja um mörderische Spannung. Und in der Folge davor ging es um die Thriller am Wasser. Und ich finde ja, dass man so Krimis und Thriller richtig gut weglesen konnte. Hier habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, weil sie einfach literarisch komplex sind. Aber gehen wir rein ins erste Buch In ihrem Haus von Jael van der Woden. Und ich erzähle mal kurz, worum es in dem Buch geht. Als Isabel kurz vorm Sommeranfang in ihrem Garten kniet und so ein bisschen aufräumen möchte, abgestorbene Pflanzen, abgestorbenes Grün entfernen möchte, findet sie eine Scherbe. Die gehört zu einem Teller aus dem Lieblingsservice ihrer Mutter, die ist vor ein paar Jahren verstorben. Und das ist ein Servis, das die Mutter immer nur an Feiertagen und für Gäste rausgeholt hat und seit dem Tod der Mutter in einer Vitrine im Esszimmer steht. Isabel benutzt es nicht und wenn mal Gäste kommen, auch dann bleibt das Geschirr in dem Esszimmer. Das Besondere an dieser Scherbe ist allerdings, dass kein Teller kaputt oder beschädigt ist. Also Isabel weiß gar nicht, wo jetzt plötzlich diese Scherbe herkommt und fragt sich natürlich, wie ist diese Scherbe in den Gemüsegarten gekommen. Kurz darauf trifft sie ihren Bruder Hendrik. Sie hat zwei Brüder, Luis und Hendrik. Und als sie Hendrik die Scherbe zeigt und die beiden so ein bisschen darüber sprechen, sagt er, vielleicht ist die von vor unserer Zeit. Isabel erfährt also, als die Familie das Haus übernommen hat, war es schon voll ausgestattet. Sie selbst kann sich nur noch bruchstückhaft dann daran erinnern, weil sie war noch ein kleines Kind. Also beim Einzug gab es Laken, Töpfe, Vasen. Das Haus war komplett ausgestattet. Jetzt ist das Jahr 1961. Isabel den Brave lebt ganz alleine in dem Haus in der niederländischen Provinz. Ihre Brüder sind natürlich längst ausgezogen und Isabel selbst lebt sehr zurückhaltend. zurückgezogen, hat eigentlich kaum Kontakt zu anderen in dem Ort. Nur ihre Haushälterin ist da, die den Haushalt schmeißt. Isabel selbst ist etwas zwanghaft. Sie kontrolliert ständig, ob alles noch da ist. Alles muss auch irgendwie geordnet sein, abgestaubt sein. Also sie hat da schon etwas, was vermutlich über Ordnung hinausgeht. Dann zieht Eva ein. Eva ist die Freundin ihres Bruders Luis und der muss auf Dienstreise und bringt dann Eva bei Isabel unter. Und damit ist Isabel überhaupt gar nicht einverstanden, denn sie hat Eva vorher schon einmal bei einem Abendessen kennengelernt und so richtig viel hält sie von Eva nicht. Und so ist es dann auch von Anfang an misstraut. Isabel, Eva geht ihr aus dem Weg. Sie sprechen nur das Nötigste miteinander. Und als dann nach und nach Dinge im Haus verschwinden, ein Löffel, ein Teller, verdächtigt Isabel Eva.
Und ich finde, ich habe jetzt gerade an der Zusammenfassung sehr aufmerksam gelauscht und war sofort wieder in dieser Geschichte und war, um ehrlich zu sein, sofort wieder in diesem Haus. Und ich finde, wenn man so schnell wieder so reingesogen wird, auch in Bilder, ist das immer ein Zeichen dafür, dass ein Roman einfach so dicht erzählt ist und so mitreißend erzählt ist und auch so atmosphärisch ist. Also, dass man sofort Bilder hat und sofort sich da wieder reinfühlt. Und so ging es mir mit genau diesem Roman. Also wie Isabel in diesem Haus lebt, wie sie alles so erhalten möchte, wie es ist, auch so an Vergangenem festhält, wie eigentlich jeder, der so in ihre Welt kommt, auch direkt ein Eindringling ist, ne? Also wie sie Eva direkt wahrnimmt, so als Fremdkörper im Haus. Ich glaube, an einer Stelle wird gesagt, wie ein Sandkorn im Auge. So ein bisschen, ne? Und das ist ja eine ganz tolle Beschreibung dafür. Da ist ein Störfaktor, der ist immer da, der macht mich auch irgendwann kirre. So kommt Eva ja in dieses Haus. Sie wird da hingebracht von Isabels Bruder Luis, der sagt, Eva braucht gerade einen Ort zum Bleiben. Ich gehe auf Geschäftsreise und sie kann in der gemeinsamen Wohnung nicht bleiben. Und ja, kannst ihr mal Gesellschaft leisten so. Und Isabel ist da richtig, richtig sauer und fast verzweifelt auch drüber, ne?
Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass Luis nicht dann wiederkommt, sondern dann auch noch verlängern muss. Also Isabel hat ganz schön lange was von Eva und du hast gerade gesagt, wie so ein Fremdkörper, Störkörper. Ich habe mich als Leserin ehrlich gesagt auch so ein bisschen streckenweise gefühlt, weil ich auch das Gefühl hatte, ich bin ja quasi mit in dem Haus und weil ich das alles erlebe, wie das dargestellt wird. Aber ich konnte keine Nähe zu Isabel aufbauen, weil sie für mich auch immer fremd blieb, immer so, wir kriegen ja mit, sie ist anderen Menschen nicht so aufgeschlossen und ich hatte das Gefühl, dazu zähle ich auch.
Es ist eine total spannende Erzählform, was diesen Charakter, diese Figur betrifft, ne? Also es ist auch keine Ich-Perspektive, es ist eine Sie-Perspektive, in der über Isabel geredet wird, aber eine mit einer ganz extremen Innensicht. Also das heißt, wir bekommen mit, was Isabel denkt, was sie fühlt. Sie bleibt aber trotzdem immer sie. Und ich finde es immer schon mal per se total spannend, wenn eine Protagonistin nicht auf den ersten Blick nahbar ist. Weil so ein Reflex in einem Buch ist eigentlich, ich begegne der Protagonistin und das ist Isabel ganz klar. Und die nimmt mich mit in ihre Welt und ich komme da gerne mit rein und die nimmt mich gerne mit. Und mit der kann ich mich identifizieren auf eine Art und Weise und die ist zugänglich und so. Und das ist Isabel halt eben nicht. Und das finde ich schon ganz, ganz spannend von Yael Van der Woeden als Erzählbasis konstruiert, diese Figur, die uns eigentlich erstmal auch gar nicht so richtig willkommen heißt, oder? Auf ihre ganz eigene Art und Weise, wie du es gerade beschrieben hast.
Genau, trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt nicht weiterlesen möchte, ne?
Überhaupt
aber
nicht,
es ist, ja. Also würden wir bei Isabel klingeln, würden sie uns nicht reinlassen. auf jeden Fall. Fandst du denn, dass man zu Eva eine andere Bindung aufbauen konnte?
Naja, wir lernen ja Eva erstmal durch die Augen von Isabel kennen. Das heißt, das macht ja auch schon mal was mit uns. Und wir lernen sie erstmal so kennen, wie Isabel sie beobachtet. Und Isabel, muss man sagen, ist von Anfang an misstrauisch und hat das Gefühl, mit ihr stimmt was nicht, mit der Eva. Das Ganze entwickelt sich rasant, finde ich, und auch in eine Richtung, mit der ich nicht gerechnet hätte. Ich fand, das war ein sehr, sehr spannender Twist. Mhm. Also ich habe es nicht kommen sehen.
Eigentlich gibt es ja zwei Twists.
Ja, absolut, ja. Absolut. Aber wir spoilern beide nicht, oder? Nein.
Das ist jetzt eine gute, naja, also den einen auf jeden Fall nicht, weil irgendwann wird natürlich aufgelöst, was hat es mit diesem Haus auf sich, was hat es mit der Scherbe auf sich. Das ist ja logisch, weil wenn ein Buch so einsteigt, ist ja eigentlich klar, dass es darauf zurückkommt. So, da würde ich sagen, nee, da sagen wir jetzt nichts zu, aber es gibt eine schlüssige Auflösung, sage ich mal so. Der andere Twist, da müssten wir jetzt vielleicht mal ein bisschen diskutieren. Weil es ist ja schon dieses erst Abstoßung und Anziehung zwischen diesen beiden Frauen ist ja ein Thema.
Ja, auf jeden Fall. Und es wird ein großes Thema und es wird sehr auch ein mitreißendes und aus. Ach, das ist schwierig. Das ist schwierig.
Hier merkt man aber auch, dass wir wirklich vorher nicht über diese Bücher sprechen. So.
Nee, ich habe gerade den Klappentext gelesen. Ich finde, man kann sich immer ganz gut am Klappentext orientieren, was da vorher draufsteht. Und da steht nichts davon drauf, wie sich diese beiden Frauen miteinander entwickeln.
Okay, dann lassen wir es dabei.
Hat es dich auch überrascht?
Es hat mich total überrascht.
Ja. Und ich fand auch, es hat nochmal so eine ganz andere Ebene in dieses Buch gebracht auch, ne? Wird auch ein bisschen spicy.
Ja, okay, pass auf, lass uns das mal so formulieren. Also, bleiben wir doch mal bei Isabel.
Ja.
Isabel ist eine, wie wir schon gesagt haben, sehr unnahbare, zurückgezogene Frau mit auch ein bisschen besonderen Verhaltensmustern.
Ja, sie zwickt sich zum Beispiel immer, wenn sie irgendwie, ne, über was, wenn es um Themen geht, die ihr nicht gefallen. Man merkt auch ganz deutlich so, wenn sie sich mit ihren Brüdern zum Beispiel unterhält, die Brüder Henrik und Luis, sind irgendwie beide so easy-peasy-Lebemänner, ne? Also da kann man sich, finde ich, richtig vorstellen. Auch das Leben in den frühen 60er Jahren in den Niederlanden, ne? Die leben in den großen Städten, meine ich. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Stadt. Den Haag, Utrecht und die Ecke.
Amsterdam spielt auch Amsterdam. Eine Rolle. Später geht es um Amsterdam, ja.
Genau. Und sind ganz locker und versuchen, Isabel auch immer so ein bisschen da so mitzunehmen und rauszuholen. Vor allen Dingen Hendrik, zu dem sie ein enges Verhältnis hat. Und wenn sie dann mit ihm spricht und er Sachen sagt, die ihr nicht gefallen, ne, oder die sie nervös machen, dann zwickt sie sich in Handrücken und er sagt immer, Isabel, hör mal auf und so. Also ich finde, wir werden noch relativ schnell mitgenommen, auch in das Verhältnis der Geschwister untereinander.
Und die ja beide auch der Ansicht sind, dass Isabel ein bisschen aus sich rauskommen muss.
Ja.
Es gibt ja auch im Dorf einen Mann, der gerne mit Isabel zusammen sein möchte. Sie sieht das etwas anders. Das ist ja auch ein Thema, zum Beispiel bei Hendrik, der dann sagt, ach, jetzt habt ihr den jetzt, der kommt jetzt auch noch zum Abendessen so vorbei dann irgendwann. Aber ich möchte trotzdem jetzt mal ein Thema ansprechen.
Ja.
Oder du musst vielleicht mal gucken, ob es. Also, weil du hast ja gerade schon gesagt, das Buch ist auch ein bisschen spicy.
Mhm.
So. Ich finde es streckenweise sehr spicy.
Mhm.
Und habe mich gefragt, warum ich das so finde. Weil
also
es sind
doch
schon
mal
sehr explizite Sexszenen in diesem Buch.
Ja.
So. Das ist ja nichts Neues in Büchern. Haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Und ich habe mich gefragt, warum mich das hier so überrascht hat. Hat dich das auch überrascht?
Ja, schon, weil halt eben auch nichts darauf hindeutet, auch was das Genre angeht so ein bisschen, ne? Also auf dem Klappentext steht nichts davon und wir haben jetzt ja auch nicht irgendwie gesagt, ah, das wird Romantasy und da ist dem Genre immer gegeben, dass es zwischendurch feurige Sexszenen gibt.
Mhm. Ich glaube, bei mir hing das mit Isabel als Figur zusammen.
Ah ja, das ist interessant.
Weil in dem Moment, wo ich solche Szenen lese, ist es ja plötzlich eine ganz, wie soll ich das sagen, also eine Figur, die plötzlich alles von sich preisgibt. Und vorher war sie komplett verschlossen. Und plötzlich erfährt man so viel auch über ihre Gefühle und Handlungen und so weiter. Und das hat mich total irritiert.
Aber ich finde, auf eine positive Art und Weise, also dass es dich so auch fasziniert hat.
Weder positiv noch negativ, aber es war, oder sagen wir so, es hat mich dann überrascht, dass das ein Teil des Buches ist. Für die Handlung absolut schlüssig. Aber ich habe das so gelesen und dachte so, aha, so geht das jetzt weiter. Und was war vorher so eine, einfach diese Erzählung und Isabel war so, ja, also so weit weg. Und plötzlich erfahre ich so viel über sie. Und ich habe mich dann gefragt, wäre das wohl Isabel recht?
Ich glaube, dass du als Leserin oder wir als Leserin mitgenommen werden in einen Effekt, der Isabel genauso vorkommen muss. Weil ich glaube, von dem, was da passiert,
damit haben sie nicht gerechnet.
Wie sie sich öffnet und wie sie da auch mitgerissen wird in diesen Strudel, wo man auch nicht mal richtig kontrollieren kann, was ihr ja vorher total wichtig ist. Ich glaube, das überrascht sie selbst. Und diesen Effekt, der ist total clever aufgebaut, ne? Weil einfach Isabel über mehrere Seiten oder sogar Kapitel hinweg uns so verschlossen und so kontrolliert dargestellt wird und dann plötzlich platzt das ja fast so auf, ne? Und wird ein ganz wichtiger Teil des Buches. Also ich finde das sprachlich einfach brillant gemacht, finde ich. Und das macht einen großen Sog vielleicht auch dieses Buches aus, weil das war es für mich. Also ich wurde richtig in diese Geschichte, in dieses Haus reingesaugt. Da wurden Räume geöffnet in diesem Haus, in der Vergangenheit, die die ich absolut fasziniert immer betreten habe. Und das fand ich großartig.
Und dann gibt's einen Perspektivwechsel.
Ja, und der ist so gut, oder?
Da hast du natürlich zuallererst gedacht, oh Gott, Hella muss sich damit auch noch quälen. Weil es gibt einen Teil relativ zum, ich würde mal sagen, so im letzten Drittel ungefähr, das Tagebuch von Eva. Wir lernen also etwas von Eva, die offenbar die ganze Zeit Tagebuch geschrieben hat. Gibt es einen Perspektivwechsel? Das war okay für mich.
Ja, auch weil er schlüssig ist, ne? Weil klar ist, das wird gelesen und wir lesen es in dem Moment mit.
Genau.
Quasi. Also ich finde, es ist nicht so ein ganz krasser Bruch mit der Erzählperspektive oder der Erzählform auch. Oder fühlt sich zumindest nicht so an.
Und man braucht es ja auch für die Auflösung.
Absolut.
Dieser Geschichte auf jeden Fall.
Wollen wir noch mal ganz kurz einen Blick auf das Thema Übersetzung werfen? Also ich finde, wir können das natürlich überhaupt nicht beurteilen, weil dafür müssten wir das Buch im Original lesen und dann sozusagen gucken. Und ich finde, es ist einfach ein absolut sprachgewaltiges und damit auch irgendwie toll übersetztes Buch, weil genau diese Wucht der Sprache und der Beschreibungen und der Atmosphäre ja einfach sich übersetzt hat und auch auf Deutsch, finde ich, absolut greift. Das ist so die Beurteilung, die ich da abgeben kann. Was hast du denn manchmal zum Beispiel bei Übersetzungen, was dir manchmal auffällt? Weil ich habe auch so überlegt, wo haben wir denn manchmal schon über Übersetzungen gesprochen, wo wir gesagt haben, irgendwie hat das nicht so ganz gepasst. Also ich kann das, um ehrlich zu sein, ganz am besten nachvollziehen bei Übersetzungen aus dem Englischen. Und da geht es mir manchmal so, dass ich zum Beispiel merke, wenn das ein Buch ist von einer jungen Autorin, vielleicht auch eine jüngere Zielgruppe, und es da um Sachen geht, die einfach im deutschen Sprachgebrauch schon komplett da sind, die dann aber übersetzt werden. Ich habe jetzt kein Beispiel, aber sowas wie, wenn dann Instagram-Post übersetzt wird, wo ich dann das Gefühl habe, ah, das ist so ein bisschen hölzern, das war einmal zu viel übersetzt oder so. Hast du auch so Sachen, wo du manchmal an dem Stichwort Übersetzung hängen bleibst?
Ja, habe ich tatsächlich auch, weil oft Englisch zu deutschen Übersetzungen kann man auch anhand des Satzaufbaus oft merken, also das Original war im Englischen tatsächlich. Und da stolper ich dann oft drüber und das stört mich dann auch. Wenn ich beim Lesen eines Buchs in deutscher Sprache merken kann, wie es in englischem Original vermeintlich oder vermutlich geschrieben wurde. Das nervt mich total. Hier war das überhaupt gar nicht so der Fall. Ich finde, man kann auch oft beim Titel, also das, ihr könnt jetzt nicht sehen, dass der Leute gerade mit dem Finger auf mich gezeigt hat. Ich glaube, das war so, ja, da wollte ich auch drauf
hinaus. Genau so.
Erinnerst du dich an das Buch von Dolly Alderton, Am Ende ist es ein Anfang?
Ja, vor ein paar Folgen haben wir das besprochen zum Thema Trennungsgeschichten, glaube ich, ne?
Genau. Mhm. Und das Buch heißt im Original Good Material.
Ja.
Und es geht ja um einen Komiker, der auch sein Material auf der Bühne, also sein Material, bezieht er ja auch daraus aus dem, was ihn so erfährt und Trennung und Liebe und Gefühle und so weiter. Und ich fand einfach, dass dieser englische Titel so gut zu dem Buch passte und der deutsche nicht. Und da finde ich oft, also in Titeln finde ich Übersetzung auch eine total spannende Rolle.
Das geht mir ganz genauso und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ne? Und jetzt zum Beispiel Good Material im Gegensatz zu Am Ende ist es ein Anfang ist ja auch ist ein total gutes Beispiel, weil ich finde, das setzt einen ganz anderen Ton des gesamten Buches eigentlich, ne? Das eine ist so mit einem Twist und clever und das andere ist irgendwie so ein bisschen beschreibender Titel irgendwie. Und ich habe deswegen auch mal einen Blick auf die Originaltitel von diesen Büchern geworfen. Und In ihrem Haus heißt auf Englisch, Originaltitel ist The Safe Keep. Und das ist, to safe keep heißt sicher aufbewahren. Also die, vielleicht die Bewahrerin, weil es ja substantiviert ist, also ein Nomen, die Bewahrerin. Und ich finde aber in diesem Fall, es ist eine großartige Übersetzung des Titels, weil ich mich immer während des Lesens gefragt habe und weil sich eigentlich permanent verschiebt, in wessen Haus denn eigentlich? In ihrem Haus am Anfang ganz so das Gefühl, klar, das ist das Haus von Isabel, an dem sie festhält, dass ihr by the way, eigentlich gar nicht gehört, weil es ganz klassisch an den ältesten Sohn vererbt wurde.
Luis.
Und letztendlich, wenn der entscheidet, da mit seiner Familie einziehen zu wollen, dann ist klar, sie müsste gehen oder wäre da geduldigt. Also sie bewahrt es eigentlich. Und was Besitzansprüche des Hauses angeht, ne, das ist ja ein ganz, ganz riesengroßes, sehr, sehr wichtiges Thema dieses Buches. Und in ihrem Haus verschiebt sich die ganze Zeit. Am Anfang ist es Isabels Haus. Zwischendurch dachte ich, ach krass, ist eigentlich auch das Haus der Mutter, weil sie ganz viel auch von ihrer Mutter, die sie in diesem Haus gepflegt hat, bis sie gestorben ist, festhalten möchte. Und dann wiederum bekommt in ihrem Haus noch eine ganz andere, total wichtige, ausdrucksstarke Bedeutung in diesem Buch. Also super übersetzt, finde ich.
Da gehe ich mit. Ich finde auch, dass das ist ein sehr schlau gewählter deutscher Titel tatsächlich.
Mhm. Oh, es gibt so viel zu sagen zu dem Buch, Hella.
Dann noch eine Sache, bevor wir zum anderen kommen. Wir haben ja gerade schon gesagt, eine niederländische Autorin, aber das Buch in englischer Sprache. Es ist dann auch direkt nach Erscheinen auf der Shortlist des Booker Prize gelandet. Und ein Merkmal dieses Preises ist, dass nur Titel ausgezeichnet werden, die auch in englischer Sprache veröffentlicht wurden. Also es gibt noch den International Booker Prize, haben wir in einer vergangenen Folge auch schon mal drüber gesprochen. Das sind dann Titel, die in anderer Sprache veröffentlicht wurden und dann übersetzt wurden. Da wird auch immer der Übersetzer, die Übersetzerin mit ausgezeichnet. Und das Buch von Yael van der Woude war in Englisch geschrieben und landete 2024, also im letzten Jahr, auf der Shortlist. Als erster Roman aus den Niederlanden. Hat nicht gewonnen, aber ich finde, einen Preis hätte es trotzdem verdient.
Auf jeden Fall. Also mir hat das auch unglaublich gut gefallen. Und darf ich vielleicht noch eine letzte Sache anmerken,
ja,
weil was mir aufgefallen ist, das Buch endet mit nicht übersetzten Worten.
Ja.
Hast du es auch gesehen?
Ja.
Und jetzt raschelt es ein bisschen, weil wir beide hier reinblättern in dieses schöne Buch. Und zwar sind die letzten Worte auf Hebräisch. Und es ist Jesaja Vers 56,7. Und es sind hebräische Schriftzeichen und es ist nicht übersetzt. Das fand ich auch ganz spannend und ganz ausdrucksstark. Ich habe mal nachgeguckt, was es heißt.
Und?
Und zwar heißt es, und ich meine, es wird auch schon einmal zitiert, es geht auch um ein Haus. Und es heißt, mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Oder auch, denn mein Haus wird für ein Haus des Gebets für alle Völker genannt. Und das fand ich ganz
passend,
super passend, super wichtig. Und einfach nochmal ein ganz tolles Zeichen und Statement, das zum Schluss so stehen zu lassen. Und es ist eben nicht übersetzt.
Dann lassen wir das jetzt auch so stehen, würde ich sagen. Und kommen zum zweiten Buch. Und bevor es damit losgeht, könnte hier Werbung kommen.
Und jetzt ist die Werbung auch schon wieder vorbei. Und wir kommen zu Sascha Bronnwassers, Was du nie sehen wirst. Marie ist in Paris. Es ist September 2021 und sie ist hierher gereist, um etwas zu verarbeiten, muss man ganz klar sagen, nämlich die Vergangenheit. Denn hier in Paris, hierher ist sie Ende der 80er Jahre aus Deutschland geflohen. Sie hat Hals über Kopf und ganz plötzlich ihr Fotografiestudium abgebrochen, denn sie wollte Abstand nehmen von etwas Schlimmem, was ihr passiert ist während dieses Studiums, was sie nachhaltig bewegt hat und was ein ganz eindeutiger Cut in ihrem Leben war. Und schnell wird klar, hier in Paris, es hat etwas mit der Person zu tun, die Marie als Erzählerin direkt anspricht, in der Du-Perspektive, in diesem Roman, mit Flo. Flo und Marie haben sich im Studium getroffen. Flo war Dozentin und Anfang 30, Marie Studentin Anfang 20. Marie war ehrfürchtig Flo gegenüber und fasziniert von dieser älteren Künstlerin, die auch schon sich einen Namen gemacht hatte in der Szene. Und was passiert ist zwischen den beiden, das bleibt lange unklar. Aber klar wird schnell, dass es etwas mit Paris zu tun hat und mit Philipp und mit einer Anschlagsserie, die in Paris in den 80er Jahren ihren Lauf nahm und tragischerweise dort gestartet ist. Philipp ist Sohn einer reichen Pariser Familie und bei ihm wird Marie Ende der 80er Jahre als Au-pair angestellt. Ein Jahr lebt sie hier, von August bis Juli. Sie betreut Philipps Kinder und sie spürt aber auch schnell, dass irgendwas mit ihm und seiner Familie nicht stimmt. Sie lernt Französisch in dieser Zeit und nicht nur das, sie lernt auch die Vergangenheit zu verstehen. Sie lernt zu verstehen, was Paris mit Philipp und was Flo und Philipp miteinander zu tun haben und wie sie damit reinspielt. Und dieses Puzzleteil setzt Marie in diesem Roman, Was du nicht sehen wirst, zusammen und nimmt uns Leser mit auf diese faszinierende Reise.
Bevor wir jetzt darüber sprechen, hier einmal das Codewort. Und zwar ist es in dieser Folge Niederlande.
Niederlande, genau, wie das Land.
Macht Sinn bei diesen beiden Büchern auch. Wenn ihr mitmachen wollt, schickt uns eine Mail an buchclub@bildderfrau.de. Alle Infos findet ihr nochmal in den Shownotes. Wir drücken euch die Daumen und freuen uns über jede Mail, die uns erreicht.
Faszinierende Reise, habe ich gerade gesagt, Hella. Und so ging es mir in der Tat. Also erstmal ganz faszinierende Erzählform. Also wir haben eine Ich-Perspektive. Marie erzählt aus der Ich-Perspektive und sie spricht Flo an. Mit Du. Und sie erzählt also diese Geschichte für Flo und reist in die Vergangenheit. Und wir werden mitgenommen und erfahren so nach und nach, was das eigentlich alles miteinander zu tun hat. Und wirklich nach und nach, oder?
Erstmal wollte ich noch sagen, Flo, habe ich ja wirklich lange gedacht, ist ein Mann. Was ganz komisch ist, weil es ist klar, es handelt sich hier um Florence. Und ging dir das auch so?
Das ging mir total so und ich habe mich zwischendurch gefragt, ob das ein bisschen auch was Dramaturgisches sein sollte, dass einem das erst später bewusst wurde, weil sich ja wirklich so Stück für Stück dieser Nebel erst lichtet, was denn eigentlich zwischen diesen beiden Frauen vorgefallen ist, was Paris damit zu tun hat, was Philippe damit zu tun hat. Also da war es eher so eine Lösung oder ein weiteres Puzzleteil, was ich so einsetzen konnte beim Lesen.
Ja, das nur als Randnotiz.
Aber ganz kurz, Hella, es ist schon witzig, weil es ist ein bisschen, man fühlt sich auch ein bisschen ertappt, weil man denkt automatisch, sie erzählt, ich war 20, du warst 30, du hast uns erklärt, wie man beim Fotografieren richtig hinschaut und du hattest so eine strenge Art und sofort denkt man, junge Frau, älterer Mann, Dozent und so. Ja. Also man hat sofort ja so eine Dynamik im Kopf, die ja gar nicht so sein muss. Also ein bisschen ertappt war ich dabei schon, weil ich sofort, oder?
Ja.
Also so, das war auch ein Effekt davon.
Ja, vielleicht gibt es ja dann eine Auflösung, weil Marie fühlt sich verraten von Flo aus Gründen. Also ich fand es schon krass und vielleicht war das auch so ein bisschen Schutz, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass zwei Frauen oder dass diese eine Lehrerin, Frau, Künstlerin, das der anderen so antut.
Ja, sie sprengt komplett die Grenzen der, ja, irgendwie zwischen Kunst und Leben und will das aber auch dann auf eine Art, es ist auch Ziel dieses Kunstwerks, das darzustellen und so, also ohne jetzt da auch zu sehr zu spoilern.
Genau,
aber
instrumentalisiert Marie.
Ja, total. Und für Marie ist das ein riesengroßer Vertrauensbruch, der auch noch so ganz, ganz extrem öffentlich dargestellt und zur Schau gestellt wird und so. Und sie bricht daraufhin ihr Kunststudium ab und das verfolgt sie den Rest ihres Lebens, kann man sagen. Und deswegen ist sie jetzt in diesem September 2021 in Paris, weil da so ganz viele Fäden auch zusammengelaufen sind.
Und genau, und zur Folge dieses Verrats bricht sie dann ja ihr Studium ab und geht nach Paris.
Genau.
Weil sie dann in der Zeitung liest, da sucht eine Familie also ein nettes Au-pair.
Und hier trifft sie auf Philippe, der auch ein großes Päckchen mitbringt. Der ist auf eine Art hellsichtig, würdest du das so sagen? Also es wird nicht so beschrieben, es wird nur beschrieben, was er wie sieht, aber irgendwie spürt er Gefahr.
Und das war schon als Kind so, dass er irgendwie Gefahren spüren konnte, sehen konnte, dass etwas Tragisches passiert. Und seine Mutter führt das, so erfahren wir darauf zurück, dass die Wohnung, in der er aufwächst, als Baby, als Kleinkind, auf einem Gelände steht, wo früher eine Stierkampfarena war.
Ja, und nichtsdestotrotz begleitet ihn das und belastet ihn das sein Leben lang. Zumal das sozusagen in dieser Zeit in Paris Anfang der 80er Jahre zunächst erstmal spielt, in der halt eine unvergleichliche Terroranschlagsserie die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt. War mir übrigens auch nicht so bewusst, hatte ich nicht mehr so parat. Ich habe danach noch ein bisschen drüber nachgelesen.
Als es dann so erzählt wurde, habe ich gesagt, okay, das weiß man oder das hat man dann irgendwann auch mal mitbekommen, dass es damals so war. Und wir erinnern uns wahrscheinlich eher an die jüngeren Anschläge, die es in Frankreich und Paris gab. Ne?
Genau, also der Bogen wird auch so ein bisschen geschlossen bis 2015, die furchtbaren Anschläge, Bataclan und
das war's. Dann im Fußballstadion. Ne?
Ja, genau.
Was ich total spannend finde, ist, dass ich bei meiner Recherche erfahren habe von Sascha Bronwasser quasi in einem Video. Und das Video war in niederländischer Sprache, aber das habe ich verstanden.
Du hast es dir übersetzt.
Ich habe gehört. Und ich bin ja an der niederländischen Grenze aufgewachsen. Also so ein bisschen kann ich verstehen, wenn nicht zu schnell gesprochen wird. Also Sascha Bronwasser hat selbst in Paris gewohnt, in der Zeit, in der dieses Buch spielt.
Ach.
Das finde ich ein spannendes Thema. Würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen.
Also ich finde, das ist so nah geschrieben, diese Stadt und was die mit den Menschen, die dorthin kommen, macht, mit den Au-pairs, die dorthin kommen. Also wir erfahren von verschiedenen Au-pairs, inklusive ihr, wie die Stadt sie so aufsaugt und mitreißt und die Menschen, die dort leben und diese alteingesessene Pariser Familie, was die für einen Lebensstil hat und so. Also Paris wird einem so nahe gebracht und so toll und so mitreißend beschrieben, dass ich mir das total gut nachvollziehen kann, dass sie da bestimmt auch selber war, mir das gut vorstellen kann.
Aber die Frage ist, wie nehmen wir Paris wahr? Ich finde jetzt nicht, dass Paris jetzt als ein Ort dargestellt wurde, wie da muss ich unbedingt hin, sondern es ist ja ein abgründiger Ort in dieser Zeit im Grunde. Also egal, wo man ist, in dieser Zeit, die beschrieben wird in den 80er Jahren, lauert die Gefahr. Also es ist jetzt kein Paris, wo man denkt, ach, das ist ja romantisch, da schlendere ich über die Champs-Élysées und am Eiffelturm vorbei und so weiter, sondern eigentlich, egal wo man ist, könnte man Opfer eines nächsten Anschlags werden. Und ich finde, Philipp und seine Frau, da merkt man schon, also die nehmen dann zum Beispiel keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr, fahren ein Auto, während ja das Au-pair Eloise, die am Anfang auch da war, von der wir auch erfahren, die natürlich so, also die muss das dann aber quasi alles machen. Also ist auch so ein bisschen, wo man merkt, dass, oder wo ich beim Lesen dachte, oh Gott, also eigentlich wäre es jetzt auch besser, wenn ihr die vielleicht wieder zurück nach Hause fahren würdet oder so. Also man diese Gefahr spürt man schon, wenn man es liest.
Ja, und ich finde trotzdem über allem schwebt halt einfach so eine ganz große Liebe und Faszination für diese Stadt,
ja,
halt, in der so viel.
Fall.
Also das auch so nochmal zum Thema mitreißend eigentlich. Und ich finde, was mir bei diesem Buch aufgefallen ist, ich fand die Perspektive spannend. Ich finde es sprachlich ganz toll gewesen. Das war so ein Buch, wo ich wieder irgendwie ein, zwei Sätze mir angestrichen habe und rausgeschaut habe. Zum Beispiel beschreibt sie an einer Stelle, ich blättere, es knistert und würde das einmal kurz vorlesen, wenn das okay ist. Ziemlich am Anfang erklärt die Erzählerin Marie, Zitat Anfang, ich bin nach Paris gefahren und da bin ich jetzt immer noch. Wo sollte ich das alles erzählen, wenn nicht hier? Ich verdanke diese Stadt dir und du verdankst sie mir. Sie ist unbeabsichtigt unser Scharnier geworden. Und solche Sachen, also diese Beschreibungen, wenn sie irgendwie sagt, wie dass eine Stadt ein Scharnier zwischen Menschen wird und so, das hat sich mir eingebrannt und das finde ich wieder ganz toll und es ist eine wirklich große sprachliche Kraft, die da drin steckt.
Wenn man sich jetzt fragt, aber ihr habt doch gerade gesagt, diese ganze Sache zwischen Marie und Florence spielt sich in den Niederlanden ab. Ja, aber am Ende ist auch Florence in Paris.
Und ich finde, so vom Erzählfluss her zeichnet dieses Buch die Tatsache auch aus, dass es sich sehr spät erst alles erschließt und der Kreis schließt, oder? Also lange weiß man nicht, was verbindet diese drei Menschen überhaupt? Und das wird wirklich erst spät klar. Und da braucht man ein bisschen Geduld für, glaube ich, oder? Wie ging dir das?
Absolut, weil ein großer Teil gebraucht wird, um zu erklären, warum zum Beispiel Philipp so ist, wie er ist. In dem Zeitpunkt, wo Marie ihn kennenlernt. Dann. Mir ist übrigens auch noch eine Stelle in dem Buch hängen geblieben. Ganz am Anfang, Seite 9, wo ich ja noch gar nicht wusste, wo dieses Buch irgendwie hingeht. Aber ich fand, das war also ein ganz schöner, es geht um Erzählung. Wer sieht, kann erzählen und wer erzählt, hält fest. Wir sind auf die Sprache angewiesen, damit sie unseren Augen hilft. War kurz im Überlegen, ob ich mir an Streich, aber ich habe nur eine Ecke
gemacht.
Genau.
Aber, und das finde ich an dem Buch, also ich meine auch mit Geduld, das ist nicht negativ gedacht, sondern man hat die Geduld gerne, weil einfach man die Sprache so sehr genießt und es deswegen nicht stört, dass die Handlung ein bisschen länger braucht, so finde ich. Also das ist mir aufgefallen. Und auch zum Thema Sprache und Übersetzung und so. Und ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass es auch Übersetzungen inhaltlich auch eine Rolle spielen in beiden Büchern. Und hier ist es so, dass sozusagen ja Sprache auch ein ganz krasses Werkzeug ist, ne? Und dass eigentlich die Erzählerin uns nochmal erzählt, wie wichtig Sprache ist und wie sehr man über Sprache Leben begreift und eher nicht über Bilder. Weißt du? Das ist hier, glaube ich, ganz wichtig, weil so Bilder und Festhalten und Fotografieren ja was mit dieser Situation zu tun hat, in der sie ihre Dozentin gebracht hat. Der Konflikt mit Flo ist dadurch entstanden und deswegen spielt Sprache eine Rolle und aber auch übersetzte Sprache, weil es gibt so ganz eindrücklich über mehrere Seiten beschrieben, wie Marie als niederländisches Au-pair ohne Sprachkenntnisse in diese Stadt kommt und die sich über die Sprache einfach richtig doll erkämpfen und erschließen muss, sich durch den strengen Sprachunterricht mit anderen Au-pairs kämpft und so und plötzlich macht es Klick und sie versteht die Sprache und sie läuft durch Paris und sagt, ich weiß gar nicht, wie das kam. Plötzlich war sie da und ich habe sie verstanden und es erschließt sich ihr eine ganze Welt. Und das zum Thema Übersetzung fand ich nochmal ganz eindrücklich beschrieben.
Ja.
Oder hast du diese Seiten, wo sie erzählt, wie sie plötzlich versteht?
Ja, der ist mir im Französischen nie passiert.
Dito, mir auch nicht.
Gut, lass uns noch ein abschließendes Wort sagen zum Cover von Sascha Bronwasser. Und zwar ist es ein grau-schwarzes Cover. Es ist eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Wir sehen so einen Anschnitt eines Frauengesichts und dann in roten und gelben Lettern Titel und Autorin. Und ich finde, das, wenn man noch nicht die Geschichte kennt, sieht es eher aus wie so ein Cover aus den 80ern.
Mhm.
Wenn man dann versteht, es geht um Fotografie und Kunst und so, macht das total Sinn. Ich muss sagen, es wäre mir jetzt wenn ich jetzt in eine Buchhandlung gehen würde und das Buch würde da liegen, hätte ich, glaube ich, nicht zugegriffen.
Sieht retro aus, ne? Kann man
ja,
so sagen,
ja,
oder?
Genau. Ja, genau.
Oder es sieht so Retro-Charme irgendwie.
Ja, genau.
Ich verstehe schon, was du meinst. Also im Gegensatz dazu ist in ihrem Haus irgendwie, ist es auch gezeichnet, ne? Man sieht verschiedene Türen, die offen stehen. Man kann von Raum zu Raum gehen. Ganz am Ende sitzt ein Mädchen. Es ist irgendwie moderner auch, ne?
Ja, aber es passt auch, weil wir ganz viele Türen in dieser Geschichte öffnen müssen, um zu verstehen, was dieses kleine Mädchen da, was da unterm Spiegel am Kaminsims sitzt, damit wohl zu tun haben könnte.
Und wer das ist. Nochmal ganz kurz zum Titel, weil wir über den Originaltitel von In ihrem Haus auch gesprochen haben. Und dementsprechend habe ich auch den Originaltitel von Was du nie sehen wirst recherchiert. Und er heißt auf Niederländisch Luister. Und Luister heißt so viel wie hör mal zu oder hör mir zu. Also das ist der Imperativ von zuhören. So habe ich es mir erschlossen. Sorry an alle Niederländerinnen, wenn ich das jetzt falsch verfolgt habe. Und das finde ich wiederum interessant, auch ganz anders als die deutsche Übersetzung des Titels. Und das geht nochmal ein bisschen mehr auf diese Erzählform des Buches ein, in Ansprache, in Du-Ansprache, hör mir zu, hör her, ich erzähle dir eine Geschichte, meine Geschichte, unsere Geschichte.
Mhm. Wobei man auch sagen kann, was du nie sehen wirst, habe ich jetzt ganz lange, oder als ich über das Buch nachgedacht habe, nachdem ich es gelesen hatte, gedacht, okay, da spielt Philipp eine ganz große Rolle. Aber man könnte es auch anders interpretieren, denke ich jetzt gerade, weil Maria Flo auch das alles nochmal erzählt und dass vermutlich niemals ihre Flos Perspektive auf diese ganze Sache ist, was Flo mit Marie gemacht hat. Also dass Flo es nie so sehen wird, wie Marie alles empfunden hat.
Ja, und Flo hat ja auf eine Art versucht, Marie oder eine Version von Marie sichtbar zu machen.
Die Marie vielleicht nie gesehen hat.
Ja, und die Marie auch nicht bewusst war. Und sie sagt ja ganz klar, das sollst du aber hören, nicht sehen. Weißt du, das wiederum. Also interessant. Man kann super viel so reindenken in diese beiden Bücher. Ich fand die unglaublich toll. Ich habe die beide total gern gelesen. Ich habe mich bei beiden unglaublich drauf gefreut zu hören, was deine Gedanken dazu sind. Also vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, wem würdest du die Bücher denn empfehlen? Also ist es kein easy read, wie man so schön sagt, oder? Also ich finde, man muss sich auf beide einstellen, aber es lohnt sich so sehr. Also ne, es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, man kommt da ganz schnell rein und liest das so an einem Tag weg.
Ja, ich finde, man braucht für diese beiden Bücher einen Sparringspartner. Also unbedingt jemand, der das vielleicht gleichzeitig liest, damit man sich vielleicht danach darüber austauschen kann tatsächlich. Es ist jetzt nichts, was ich an einem verregneten Sonntag setze ich mich morgens aufs Sofa und lese ein Buch durch, einfach wie so ein Thriller, der mich, also ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber es ist schon, es beschäftigt einen schon und man braucht ein bisschen Zeit und die Lesegeschwindigkeit ist anders wie bei einer Liebesgeschichte oder bei einem Krimi. Es ist ein bisschen schwerer und tragender. Und das braucht einfach ein bisschen mehr Zeit.
Ja, und es könnte auch strukturell ein bisschen schwerer zugänglich sein, einfach weil es ganz andere Erzählformen sind als jetzt so ganz leichte, seichte Romane quasi, ne? Also man schlägt es auf und weiß auch nicht richtig, was einen erwartet und so.
Ja,
also
und das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, aber die im Vergleich zu anderen Büchern, die wir hier besprochen haben, sind die beiden schon anspruchsvoller. Meine Vergleichsfrage geht in eine etwas andere Richtung, liebe Deutsche. Ich würde gerne wissen, welches Setting denn spannender für dich war, Niederlande oder Paris?
Rückblickend würde ich sagen, nach dem Lesen, das Setting in den Niederlanden 1961, weil es geht auch darum, wie sehr dort zwischen 1940 und 1945 die Judenverfolgung um sich gegriffen hat, was da alles Schlimmes passiert, wie danach damit umgegangen wird und wie es aufgearbeitet wird. Und das fand ich einfach ganz, ganz wichtig, auch nochmal historisch zu lesen und sich immer wieder bewusst zu machen. Und Hella, meine Frage an dich geht jetzt eher so ein bisschen um Thematiken der beiden verschiedenen Bücher. Welches Buch würdest du denn jetzt empfehlen einer Freundin, die sagt, ich brauche mal wieder was, was mich mitnimmt, was nicht zu leicht ist? Welchem der beiden Bücher würdest du ihr zum Anfang empfehlen?
Da würde ich sagen, starte mal mit In ihrem Haus von Yael van der Wooden, weil ich glaube, darauf kann man sich ein bisschen besser einlassen, wenn man sagt, man möchte jetzt ein bisschen mittelschwere Kost tatsächlich. Irgendwie fand ich, da kam ich auch besser durch als bei Was du nie sehen wirst. Von daher würde ich sagen, starte doch mal mit In ihrem Haus.
Wunderbar. Wer gerne noch mit etwas anderem starten möchte, der hört sich doch einfach einmal unseren Lesetipp an.
Lesetipp. Hallo, mein Name ist Nicole Jäger und ich bin Stand-up-Comedian und Autorin. Und der Roman, den ich wirklich jedem sehr ans Herz legen möchte, gerade dann, wenn der Tag mal ein bisschen blöd ist, ist von Daniel Glattauer und er heißt Gut gegen Nordwind. Eigentlich bin ich kein großer Fan von Liebesroman, aber oh mein Gott, der hat mir das Herz geraubt. Und immer wenn der Tag nicht ganz so schön ist, dann gibt es Gut gegen Nordwind, entweder gelesen oder gehört, weil in beiden Varianten ist es wunderschön.
Vielen Dank für diesen Lesetipp. Wir verraten euch noch, bevor wir hier die Grenzen der Zeiten sprengen mit dieser Folge, verraten wir euch noch, worum es in der nächsten Folge geht, in der wir wieder zwei Bücher besprechen. Wir lesen von Will Dean Die Kammer, erschienen bei Hoffmann und Campe.
Und von Samantha Harvey Umlaufbahn, erschienen beim DTV. Und diese Bücher vereint, dass sie beide in Closed Settings spielen. Das eine im Weltraum, in einem Raumschiff, und das andere, die Kammer?
Ja, in so einer Unterdruckkammer für Taucher.
Oh, ich bin total gespannt. Wenn ihr auch gespannt seid, schaltet wieder ein nächste Woche bei Seitenweise Glück. Habt ihr zwischendurch Sehnsucht nach uns? Kein Problem. Ihr könnt zum einen alle Folgen in diesem Feed einmal durchhören, wenn das nicht schon geschehen ist. Wir besprechen allerlei Bücher und es gibt super viele Lesetipps und ganz viele neue Lieblingsbücher zu entdecken bei uns. Ihr findet uns aber auch auf Instagram @bildderfrau.de. Ihr könnt uns jederzeit schreiben an buchclub@bildderfrau.de.
Ihr dürft uns folgen, liken, abonnieren und was es sonst noch gibt. Bei Spotify könnt ihr auch Kommentare hinterlassen. Gucken wir auch immer gerne rein. Und ansonsten schaltet ihr einfach beim nächsten Mal wieder ein.
Wir lesen heiter weiter.
Genau, ich freue mich drauf. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.